Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Mit unserem heutigen Gast habe ich mich schon im April für diese Blaue Stunde verabredet, anlässlich einer Ausstellung der Kunstarche über die Handwerker- und Kunstgewerbeschule in der Zwischenkriegszeit 1919 bis 1933. Da hatte er eine aufschlussreiche Rede gehalten. Ich freue mich, dass es geklappt hat und Sie nach diesen Monaten tatsächlich hier sind. Nicolas Jacobs, Kunsthistoriker und Kulturpolitiker. Guten Abend.
Guten Abend. Ich freue mich auch sehr.
Sie sind Vorsitzender des Kulturausschusses und Mitglied des Kulturbeirats. Und so liegt es auf der Hand, dass ich einige Fragen an Sie zur aktuellen Lage der Kultur in Wiesbaden habe. Können Sie sich vorstellen, Herr Jacobs. Zuvor aber etwas Historisches, für das Sie sich bekanntermaßen ebenfalls interessieren. Es geht um Ihre eben erwähnte Rede im April. Warum frage ich heute danach? Es geht um eine Ergänzung. Ich muss das jetzt mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer rekapitulieren. Nämlich vor einem Jahr skizzierte der Journalist Heinz-Jürgen Hautzel hier im Studio das Leben in Wiesbaden vor 100 Jahren. Damals berichtete das Wiesbadener Tagblatt über die französische Besatzung, die Hyperinflation, politische Unruhen, Armut und Not im Jahr 1922. Und 1923 sollte noch schlimmer für die Bürger werden. Kultur kam in der Berichterstattung aber kaum vor. Und deshalb ist es umso schöner zu erfahren, dass es auf diesem Feld Lichtblicke gab, von denen Sie uns jetzt erzählen können, Herr Jacobs.
Ja, das stimmt. Die 20er Jahre in Wiesbaden, die sind sicherlich stadthistorisch mit die schwierigsten, wenn man sie wirtschaftlich, politisch betrachtet, auch sozial. Da hat die Stadt, das ist bekannt und darauf wurde bestimmt in der Sendung auch im Dezember vergangenen Jahres Bezug genommen, großen Abstieg erlebt, auch nach dem Ersten Weltkrieg. Da gab es eine hohe Arbeitslosigkeit, die Stadt war besetzt und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig kulturell betrachtet waren die 20er Jahre, so wie sie allgemein zum Teil auch als die goldenen 20er betrachtet werden, eine ungemeine Blütezeit für Wiesbaden. Und das kann man wirklich an vielen Stellen gut beobachten.
Sie sagen, das kann man gut beobachten. Darüber würden wir jetzt mal was Genaueres wissen. Also gerade in dieser Zeit, um mal bei diesen vor 100 Jahren zu bleiben, was war da los?
Ja, also man kann das zum Beispiel sehen am Theater. Dort wurden sehr progressive Stücke und auch in sehr progressiven Inszenierungen gezeigt. Gleichzeitig waren hier viele Sammler moderner Kunst, die bedeutende Künstler und Kulturschaffende angezogen haben. Also der berühmteste ist natürlich Jawlensky, aber ein ganzer Kreis auch von jungen, dynamischen Künstlern drumherum. Ich glaube, man muss aufpassen natürlich, häufig ist deswegen auch schnell dann der Umkehrschluss zu sagen, in schwierigen Zeiten blühen die Künste besonders. Also ich will hier keinesfalls irgendwie so eine romantische Verklärung vom Künstlerdasein nach dem Motto, es müsste in schweren Zeiten, ist es umso kreativer. Das war sicherlich nicht, das waren nicht die Ursachen dafür. Aber diese Blüte hatte, glaube ich, einen Grund auch darin, dass diese Stadt, die vorher auch erstarrt war, deren Modell als Weltkurstadt auch in gewisser Weise zum Erliegen gekommen war, plötzlich mit dieser neuen Situation sich neu erfinden musste. Und das hat in gewisser Weise an vielen Stellen Kräfte freigesetzt, die sich sehr positiv ausgewirkt haben. Und ich würde behaupten, auf die gesamte Stadtgeschichte Wiesbadens geblickt, waren diese Zeit zwischen den beiden Weltkriegen vermutlich die künstlerisch ergiebigsten auf den verschiedensten Gebieten. Insbesondere aber im Bereich Theater, Kunstgewerbe und vor allen Dingen auch bildende Künste. Das war eine Zeit, die bis heute, würde ich sagen, die prägendste war für die Stadt.
Und gerade auch 1922 und 23.
Ja, da beginnt sehr, sehr vieles. Berühmt ist ja, da gab es eine ganze Ausstellung zu jetzt im Landesmuseum erst vor 2 Jahren. 1921 zieht Jawlensky hierher mit seiner Familie. Um den Sammler Heinrich Kirchhoff kommen sehr viele Künstler des Bauhauses hier nach Wiesbaden, besuchen ihn. Zum Teil leben die sogar eine Zeit lang hier. Parallel dazu gibt es neben progressiven Ausstellungen auch Theaterfeste, Künstlerfeste, die Leute auch anziehen. Insofern, das ist eine Stadt, die eine gewisse Dynamik hatte. Und was man zumindest daraus lernen kann, selbst in Zeiten, ohne wieder das zu verklären, aber selbst in Zeiten, in denen es wirtschaftlich gar nicht mal so gut ist, kann große Kultur entstehen. Das ist zumindest etwas, was uns, glaube ich, selbst in schlechteren Zeiten manchmal aufrechthalten kann, zu sagen, Kultur kann trotzdem weiterleben.
Vielen Dank für diese kleine Ergänzung, was zur Kultur in Wiesbaden vor 100 Jahren unbedingt nachgetragen werden sollte. Wir machen jetzt einen Zeitsprung in den Herbst 2023. Da stand die Kultur angesichts der drohenden Kürzungen im Kulturetat unter Schock. Die Zuschüsse für die freien Träger sollten gekürzt werden. Das ist für 2024 vom Tisch, wenigstens für eine Weile. Herr Jacobs, als Mitglied des Kulturbeirats und Vorsitzender des Kulturausschusses, wie sehen Sie die Lage?
Ja, ich würde sagen, angespannt, aber mit kurzer Zeit zum Durchatmen. Ich würde sagen, wir haben uns im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Haushalt, der jetzt vorliegt, ein Jahr eine gewisse Entspannung, würde ich sagen, erkauft, auch wenn man sagen muss, dass natürlich auch die ursprünglich beantragten Mittel gar nicht so zugesetzt werden konnten. Aber immerhin, es gab nicht die erwartete und befürchtete vor allen Dingen große Kürzungswelle. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht für die gesamte Kulturszene. Allerdings muss man ganz klar sagen, was dann im darauffolgenden Jahr 25 ist, ist vermutlich, muss man leider sagen, noch völlig in den Sternen. Und das beunruhigt mich, das beunruhigt, glaube ich, sehr viele, insbesondere natürlich auch der freien Kulturträger, die davon besonders betroffen wären. Und ich hoffe sehr, dass sich die Lage so entwickelt, dass wir 25 nicht vor genau zu dem dann gezwungen sind als Stadt, was in diesem Jahr ja schon angekündigt und befürchtet wurde. Und es bleibt abzuwarten, wie sich im kommenden Jahr der Haushalt entwickelt und vor allem die Einnahmenseite der Stadt entwickelt.
Wie können sich denn die Kulturschaffenden darauf vorbereiten, auf eine solche Situation?
Ich glaube, es ist ganz schwierig, sich vorzubereiten. Die haben ja auch gerade im Personalbereich beispielsweise oder auch bei langfristigen Investitionen, ja auch was Mietverträge und so weiter angeht, ganz häufig ja schon Verträge abgeschlossen, die weit über diese Zeiträume hinausgehen. Die haben ja auch darauf sich verlassen, dass entsprechend die Zuschüsse, die sie bekommen als Institutionen, so weiter fortgeführt werden. Deswegen glaube ich, die können nur in einem ganz geringen Maße überhaupt darauf reagieren und entsprechend darauf sich so zu verhalten, dass sie versuchen, was einzusparen. Das werden sie sicherlich jetzt auch schon tun, um gegebenenfalls, falls dort Kürzungen anstehen, darauf reagieren zu können. Ich befürchte nur, viele von diesen freien Trägern, wenn es zu den massiven Kürzungen kommen sollte, die jetzt schon zum Teil im Raum standen, die zum Glück, ich wiederhole es nochmal, nicht gekommen sind, die würden das wahrscheinlich nicht überleben. Deswegen diese Aktionen jetzt, die es ja auch gegeben hat im Vorfeld, in denen ja auch auf das breite Sterben der Wiesbadener Kulturszene hingewiesen worden ist, die waren, glaube ich, sehr ernst zu nehmen und die sind auch ganz realistisch gewesen, denn wenn es zu diesen großen Kürzungen gekommen wäre, dann wären viele Institutionen vor dem Aus gewesen oder zumindest große Teile ihres Programms wären in der Weise überhaupt nicht mehr darstellbar gewesen. Insofern, die Lage ist weiterhin, denke ich, sehr ernst, aber immerhin für 24 können wir ein wenig durchatmen.
Wird es doch noch freie Projektmittel geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten da gerade in der letzten Kulturausschusssitzung die Überleitung von entsprechenden Mitteln des Dezernats besprochen. Kulturdezernent Hendrik Schmehl hat da in der Sitzung auch angekündigt, dass das der Plan ist, dass nicht in dem gesamten Umfang, wie das zuvor der Fall gewesen ist, also ich glaube, das waren vorher die 500.000, die wir im Haushalt drin hatten, das wird nicht in dem gesamten Betragsumfang abbildbar sein, aber wir werden wahrscheinlich etwa von dem, was zumindest der Dezernent dort angekündigt habe, wahrscheinlich, wenn es gut läuft, 2/3 etwa von diesen Mitteln vielleicht abbilden können. Das wäre, würde ich sagen, in der aktuellen Situation schon gut und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, denn man darf eine Sache nicht vergessen. Alle, die institutionell nicht gefördert werden, die sind abhängig davon, dass es auch Projektmittel gibt. Und deswegen, die werden häufig vergessen in dieser Diskussion natürlich auch, weil die sind von diesen Großkürzungen dann vielleicht weniger direkt betroffen, aber die sind von diesen Projektmitteln direkt betroffen, weil die leben davon, dass die Stadt immer wieder zuschießt für bestimmte Einzelprojekte, wo sie sich auch drauf bewerben. Und deswegen sind diese Projektmittel im gleichen Umfang wichtig, um auch gerade eine dynamische Kulturszene und auch eine Nachwuchsszene auch halten zu können.
Genau deswegen. Also da entsteht etwas.
Absolut.
Da entstehen neue Dinge.
Genau.
Ohne Rücksicht darauf, ob diese Veranstaltungen dann viel Publikum bekommen. Also das sind Experimentierfelder.
Das ist vielleicht das wichtigste Feld. Denn das ist da, wo die Kultur was Neues sich entwickelt, wo was Innovatives sich auch ausprobieren kann. Und wenn dieser Teil komplett wegfällt, dann haben wir ein ganz großes Problem, denn das ist der kreative Nachwuchs. Nicht nur der kreative Nachwuchs, es sind auch ganz etablierte Leute mit dabei. Aber das ist logischerweise diejenigen, die institutionell gefördert werden, die sind häufig schon lange Jahre dabei, deswegen sind sie auch institutionell gefördert. Aber gerade der Nachwuchs muss natürlich auch einen Zugang haben zu dieser städtischen Förderung. Ja. Und das sind überwiegend, läuft das über die Projektmittel.
Wer entscheidet, ob die nicht beanspruchten Mittel ins nächste Jahr übertragen werden können? Ist das die Stadtverordnetenversammlung oder wer macht das?
Die Mittel werden vom Dezernat, also diese generell kann die Kämmerei das quasi in ihren Haushalt, also die Dezernate beantragen das jeweils für sich, dass bestimmte Teile mit übertragen werden sollen. In der Kämmerei wird dann geprüft, ob das finanziell entsprechend möglich ist. Wir haben aber als Stadtverordnete im Kulturausschuss das klar nochmal hinterlegt, das hat auch der Kulturberat ja schon hinterlegt gehabt, dass die Bitte besteht und der große Wunsch besteht, dass das passieren soll. Das wurde, wie gesagt, jetzt in der letzten Kulturausschusssitzung auch positiv beschieden und deswegen hoffen wir, dass das in dem Fall auch positiv umgesetzt wird, denn wir haben ja einen Vorteil in Wiesbaden, Kämmerer und Kulturdezernent sind ja in Personalunion, deswegen ist der Draht zwischen Herrn Dr. Schmehl als Stadtkämmerer und Herrn Dr. Schmehl als Kulturdezernent relativ kurz.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Vorsitzender des Ausschusses, des Kulturausschusses eigentlich in diesem Konflikt?
Ja, darauf hinzuweisen, dass es eine ganz schwierige Situation ist. Und vor allen Dingen aber auch, glaube ich, darauf hinzuweisen, was die Ursachen dafür sind. Die Ursachen sind, glaube ich, darauf muss man vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, liegen nicht da drin, nach meinem Erachten, nur in der Situation, die wir jetzt haben. Denn dass es mal klammere Haushaltszeiten gibt, das war insofern erwartbar, als dass es die immer mal wieder gibt. Wann die genau eintreten, ist immer schwer vorhersehbar. Das liegt an allgemeinen Konjunkturentwicklung, das liegt an Gewerbesteuereinnahmen, die immer wieder, wie wir jetzt auch wieder erlebt haben, ganz unterschiedlich ausfallen können und so weiter und so fort. Was allerdings, glaube ich, in der Vergangenheit ein großer Fehler gewesen ist und wo auch falsche Erwartungen geweckt worden sind, war von den Verantwortlichen in der im Kulturdezernat und in der Kulturstadtpolitik die Erwartung zu wecken, man könne feste Sicherheiten schaffen, insbesondere für die institutionellen Träger, aber auch für andere Institutionen der Kulturpolitik in Wiesbaden. Und ich glaube, das ist insofern in der Vergangenheit, hat man jetzt gerade den Schock erlebt in diesem Jahr, als plötzlich viele das Gefühl hatten, sie stehen vor dem Aus, wenn die Kürzungen kommen, dass vieles von dem, was ihnen versprochen wurde oder zumindest zugesagt worden ist, dass das plötzlich nicht hätte mehr eintreten können.
Und das haben, glaube ich, alle gelernt, dass es eben keine Planungssicherheit ist. Und das war sehr bitter für viele, absolut, das lernen zu müssen. Das Thema der Finanzen wird die Kulturschaffenden also weiter umtreiben. An dieser Stelle machen wir einen Punkt und erholen uns mit Musik der Jahreszeit. Angemessen geht es um Engel, Dire Straits und Angel of Mercy. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast Nikolas Jacobs, der eine Leidenschaft für Kultur hat. Das enthüllt er auf seiner Homepage. Wofür genau und wie äußert sich diese Leidenschaft?
Oh, das ist, glaube ich, ziemlich vielfältig bei mir. Also tatsächlich, Kultur und Kunst sind schon seit relativ früher Kindheit eine Leidenschaft von mir. Und das hat mein Studium schon betroffen. Ich habe ja Kunstgeschichte studiert, aber später dann auch im Master Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft. Und das zeigt sich aber auch in meinen Vereins- und ehrenamtlichen Tätigkeiten und Stiftungstätigkeiten, die ich mache. Und jetzt natürlich auch in der Kulturpolitik. Das war ja auch einer der Punkte, warum es mir wichtig war, gerade auch im Kulturausschuss aktiv zu werden als Stadtverordneter im Kulturberat.
Ja, ja. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Also plötzlich wissen Sie, Sie haben eine Leidenschaft.
Das merkt man ja dann irgendwann, ne? So wie andere vielleicht merken, dass sie Trampolin springen oder Pferde oder was weiß ich besonders faszinierend finden. Also bei mir, ich kann das allerdings relativ gut beziffern. Also das war sicherlich angelegt. Ich habe das Glück, dass ich ein Elternhaus habe. Meine Eltern haben mich immer früh schon wir haben klassischerweise so Urlaube gemacht, wo wir auch viel besichtigt haben. Also Kirchen und Ruinen und alte historische Stätten. Das fand ich immer als Kind schon toll. Andere finden das ja grauenhaft, da mit ihren Eltern überall hingeschleift zu werden. Mir das immer interessiert. Aber ich kann ziemlich genau beziffern, wann ich mich zumindest angefangen habe, ganz konkret für so etwas zu interessieren. Das war 2003, war das, glaube ich, da gab es eine große Rembrandt-Ausstellung im Städel und ich war so fasziniert. Da gab es so einen Audioguide und sowas hatte ich vorher noch nicht erlebt und ich lief da so ich war damals 12 Jahre alt, mit so einem Audioguide durch diese Ausstellung und sah diese ganzen Bilder und die waren dann so beschrieben, diese Rätsel in diesen Bildern und wie er das da darstellt und ich war so fasziniert, dass ich nach Hause kam und sagte zu meinen Eltern, ich würde gerne mal wissen, haben wir in Wiesbaden auch einen Rembrandt? Das wollte ich wissen. Und dann sagt meine Eltern, das wissen sie nicht, ob sie da einen Rembrandt haben, also wahrscheinlich nicht so viele wie im Städel. Und das war der Auftakt. Und dann bin ich das erste Mal alleine ins Museum gegangen und habe dort an der Kasse nachgefragt, haben sie hier eigentlich einen Rembrandt? Und dann sagten die an der Kasse auch, das wissen sie auch nicht ganz genau. Sie wüssten nur, dass aktuell das Museum saniert wird und ob da ein Rembrandt ausgestellt ist in der Sammlung, das wissen sie nicht. Und so fing das Ganze an, dass ich mich dafür interessiert habe. Und so habe ich mir langsam insbesondere die bildende Kunst und dann nach und nach auch andere Bereiche erschlossen.
Wir kommen aber erstmal zu Ihrer Leidenschaft für das historische Wiesbaden. Mhm. Und das interessiert mich natürlich auch. Woher rührt diese Leidenschaft?
Ja, woher kommt das her? Ich bin gebürtiger Wiesbadener. Das ist vielleicht mal die Grundlage dafür. Ich bin hier aufgewachsen, hatte hier eine wunderbare Kindheit und Jugend, bin sehr dankbar dafür. Hatte ganz viele tolle Leute und Menschen in meinem Umfeld, die mich immer sehr unterstützt haben und gefördert haben. Und ich glaube, wenn man dankbar ist für das, was man bekommen hat, dann möchte man vielleicht auch was zurückgeben. Und gleichzeitig interessiert man sich dann auch für seine Stadt und identifiziert sich damit. Und je mehr ich mich dafür interessiert habe, auch für das Historische, weil ich finde, immer wenn man eine Identifikation hat mit etwas, möchte man auch wissen, woher kommt man oder eine Stadt kommt und was sind zum Beispiel Gebäude, wo kommen die her? Das hat mich natürlich auch interessiert, weil das auch zur Kultur gehört. Und so habe ich dann angefangen, Dinge zu sammeln, also zum Beispiel historische Stiche und Bilder auch von Wiesbaden. Mein Mann leidet da bis heute drunter, weil deswegen unser Haus auch ziemlich voll ist mit allerlei Wiesbaden-Devotionalien dieser Art. Aber insgesamt würde ich sagen, hat das bei mir ausgelöst, dass ich mich sehr für diese Stadt interessiert habe. Und ich habe aber festgestellt auch, dass in dieser Stadt es sehr schwierig ist, sich mit der Stadt zu identifizieren, weil es ganz viele Leute gibt, die sich nicht mit der Stadt identifizieren, obwohl sie schon ewig hier leben und gleichzeitig zum Teil sogar diese Stadt ablehnen, obwohl sie sich auch, wie gesagt, seit Jahrzehnten leben. Und das hat mich auch interessiert. Woran liegt das?
Ich bin Wiesbadenerin und ich habe mit dieser Stadt überhaupt nichts anfangen können. Erst im Jahr 2007 bin ich angefüttert worden durch Professor Gottfried Kieso und dann hat meine Beschäftigung mit Wiesbaden begonnen. Also das hat ziemlich lange gedauert. So kann es auch gehen.
Ja, das.
Aber heute bin ich leidenschaftliche Wiesbadenerin.
Das freut mich sehr.
So wie Sie. Sie erforschten stadtgeschichtliche Themen. Welche sind das denn gewesen und in welchem Rahmen haben Sie das erforscht?
Also das allererste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, war tatsächlich, es gab mal einen Geschichtswettbewerb des Oberbürgermeisters. Das war damals noch Hildebrand Diehl, der hat das mal ausgeschrieben. Und da habe ich mich als Schüler dran beteiligt. Und das war eine Arbeit, da habe ich mich interessiert für einen damals noch völlig unbekannten Mann, nämlich Heinrich Kirchhoff. Das ist dieser Sammler, von dem ich gerade eben schon kurz gesprochen habe, aus den 20er Jahren. Und dann stellte ich fest, dass die Nachfahren von der Familie Kirchhoff sind die Familie Berger, die Fluxussammler aus Wiesbaden. Und so lernte ich die kennen. Und so schrieb ich also meine erste Arbeit über die Verbindungen zwischen Expressionismus in Wiesbaden bei Kirchhoff und Fluxus ab den 60er Jahren in Wiesbaden. Und so habe ich mich langsam immer wieder über solche Themen reingearbeitet. Ich habe mich dann auch sehr beschäftigt zum Beispiel mit den Jungsozialisten in den 60er Jahren, was man vielleicht für einen CDU-Politiker gar nicht denken mag, aber so entstand auch ein sehr enger und freundschaftlicher Kontakt zum Beispiel zu Jörg Jordan, der damals ja führend war mit Achim Exner und Michael von Poser als Jungsozialisten gemeinsam gegen den Abriss der Wiesbadener Altstadt von den Mayischen Plänen. Da habe ich mich sehr früh auch mit beschäftigt. Und das sind solche Dinge, wenn man sich mit der Historie an der Stadt beschäftigt, kommt man ganz automatisch dazu, dass man sich mit ihr identifiziert, weil man plötzlich die Geschichten hinter den Fassaden und den Gebäuden kennt und das hat ja auch immer was mit den Menschen und deren Geschichten zu tun und insofern macht mir das bis heute Spaß und ich habe jetzt gerade ganz aktuell freitags immer als Gastdozent bin ich jetzt gerade, habe ich einen Lehrauftrag an der Uni Mainz in der Kunstgeschichte zum Thema Wiesbaden im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und da macht es mir auch einfach Spaß, mit den Studierenden dann in Wiesbaden mit diese Gebäude und diese Geschichten auch vor Ort anzugucken. Und man merkt auch dann, dass die Leute auch einen anderen Bezug dazu bekommen, wenn sie vor Ort, auch gerade in den Gebäuden, das erkunden können und die Geschichten hinter den Gebäuden erfahren.
Sie sind Mitgründer und Vorsitzender des Vereins Deutsches Forschungszentrum Historismus. Welche Ziele hat der Verein?
Das bezieht sich genau auf das, was Sie eigentlich gerade erzählt haben, als Sie gesagt haben, dass Sie mit Professor Kiso damals gesprochen haben. Und ich hatte auch dieses Erlebnis, damals war Wolli Herber ehrenamtlicher Kulturstadtrat und der hat damals ja auch das Jahr des Historismus ausgerufen, auf Anregung von Professor Kiso. Und mich hat das damals schon fasziniert und gleichzeitig hat mich dann interessiert, wenige Jahre später habe ich hier begonnen, auch Kunstgeschichte zu studieren und festgestellt, dass der Historismus in der Kunstgeschichte kaum eine Rolle spielt, dass er relativ wenig beachtet ist, dass er eher sogar ein bisschen verpönt ist als so ein wilhelministischer Abklatsch, als Kopieren von alten Stilen. Und das hat mir nicht so ganz eingeleuchtet. Und deswegen dachte ich mir, ist es notwendig, ein Netzwerk zu spinnen von Kunsthistorikern, interessierten Laien, aber auch und Historikern allgemein, die sich für diese Epoche interessieren und die weiter erforschen wollen. Und das war die Initialzündung dafür, diesen Verein zu gründen, um Leute zusammenzubringen, nicht nur in Wiesbaden, aber mit Sitz in Wiesbaden, weil es hier auch sich anbietet in dieser Stadt, um deutschlandweit über dieses Thema intensiver nachzudenken und darüber zu publizieren, Vorträge zu halten, Führungen zu machen. Und das ist auch die Aufgabe des Vereins, entsprechendes Programm anzubieten und den Leuten möglichst viel Angebote zum Thema Historismus zu machen.
Der Historismusverein ist bei Weitem nicht der einzige, in dem Sie sich engagieren, sondern auch im Museumsverein Ritschel, in der Ludwig-Knaus-Gesellschaft, im Netzwerk Stelen der Toleranz, in der Bernhard-von-Wiesen-Stiftung sowie in weiteren Stiftungen, nein, weiteren Vereinen. Außerdem sind Sie Kuratoriumsmitglied der K.O. Kötz-Stiftung und Risser-Stiftung. Da Sie auch noch Vorsitzender oder Vizevorsitzender von etlichen Vereinen sind, stellt sich die Frage, Sie haben ja auch noch einen Beruf, wie viele Stunden hat Ihr Tag?
Ja, also zum einen habe ich, bei zwei Dingen ist meine Homepage nicht mehr ganz aktuell. Das ist ja noch Stand 2021 in zwei Fällen, nämlich einmal bei der Ludwig-Knaus-Gesellschaft. Die gibt es leider nicht mehr. Die hatten wir damals gegründet, aber das Engagement führen wir mittlerweile mit Dr. Peter Forster, der das damals mitgegründet hat, und weiteren Freunden der Kunst von Ludwig Knaus. Das haben wir mittlerweile auf anderen Wegen fortgeführt. Beim Netzwerk Stelen der Toleranz war ich jahrelang Vorstandsmitglied. Mittlerweile hat mich mein Mann dort an der Stelle ersetzt, gerade weil ich eben so viele andere Tätigkeiten habe. Aber dem Verein bin ich immer noch sehr eng verbunden. Insgesamt stimmt es, ich habe zu wenig Zeit dafür. Insbesondere jetzt, wo ich Beruf mit jetzt ganz aktuell mit einem Kind auch noch Familienleben und Stadtverordnetentätigkeiten, so viele Tätigkeiten habe. Deswegen kommen zum Teil leider auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten bei den Vereinen zu kurz aktuell. Und deswegen habe ich auch in der Vergangenheit und werde es auch künftig weiterhin versucht, das auch ein bisschen runterzufahren, einfach um den Sachen auch gerecht werden zu können jeweils. Denn mein Tag hat leider, wie der von anderen auch, leider nur 24 Stunden.
Und welcher Verein ist der Favorisierte, den Sie auf keinen Fall verlassen werden? Oder einschränken werden?
Ja, also verlassen werde ich ganz viel auf gar keinen Fall. Aber,
oder die Vereinsarbeit
einschränken. Ja, genau. Also in zwei Vereinen bin ich ja Vorsitzender und die sind mir auch besonders nah. Das ist einmal der von mir selbst ja auch mitinitiierte und gegründete Förderverein Deutsches Forschungszentrum Historismus, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und der andere ist ja der Museumsverein Ritschel. Und das ist mir gerade auch ein wichtiges Anliegen, denn hier schlummert ja in Wiesbaden der Nachlass von Otto Ritschel, einem der ganz bedeutenden Maler des 20. Jahrhunderts der Abstraktion. Und dessen Werk ist, wie gesagt, schlummert ein wenig, aber wir werden jetzt in diesem Frühjahr im Kunsthaus in Wiesbaden sein Spätwerk mal wieder zeigen. Also insofern schon als Vorankündigung, wen das interessiert, wird Ritschel mal wieder endlich zu sehen sein. Und das ist, glaube ich, was ganz Fantastisches, denn das ist ein Künstler, den man wirklich immer wieder neu entdecken kann. Und viele werden ihn zum ersten Mal vielleicht sogar sehen, weil er schon seit vielen Jahren nicht mehr umfangreich zu sehen war. Insofern auch ein Verein, der mir sehr am Herzen liegt.
Und bei uns erscheint jetzt wieder ein Engel, Johnny Mathis mit Angel Eyes. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser heutiger Gast hat eine große Leidenschaft für Kunst und Kultur, Nicolas Jacobs. Wir gehen jetzt mal zurück in Ihre Kindheit, um zu erkunden, wie und wann und wodurch sich diese Leidenschaft entwickelt und manifestiert hat. Sie haben jetzt schon von Rembrandt erzählt, aber wir gehen nochmal, da waren Sie ja schon, wie alt waren Sie?
12.
12. Also, wie war das dann früher, als Sie klein waren? 6 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre und so, waren Sie musisch aktiv? Haben Sie Theater gespielt, gemalt, gesungen?
Ja, einiges davon, aber das eine mehr, das andere weniger erfolgreich. Meine Eltern hatten beide kein Instrument gelernt und deswegen hatte meine Mutter sich vorgenommen, dass ich doch die Chance bekommen sollte, ein Instrument zu lernen. Das war auch gut gemeint, das hat nur bei mir nicht besonders gefruchtet. Ich sollte also Klavier lernen und nach tatsächlich einiger Zeit, nachdem ich immer wieder es geschafft hatte, den Klavierlehrer dazu zu bringen, sich nur mit mir über politische Fragen zu unterhalten, hat er gesagt, das hat doch gar keinen Zweck, hier das weiterzumachen, weil ich schreibe dir schon zum 5. Mal das gleiche Stück ins Übungsheft rein. Und dann haben wir allseitig festgestellt, dass ich das lieber lasse. Ich war dann einige Jahre tatsächlich, habe ich gesungen im Chor des Hessischen Staatstheaters, also im Jugendchor. Das habe ich auch ganz gerne gemacht. Ansonsten war ich auch, habe ich immer sehr viel gemalt schon tatsächlich. Aber das habe ich dann, also eine Zeit lang auch, war das so meine Leidenschaft, dass ich war dann bei zwei, drei Künstlerinnen auch, die Malkurse angeboten haben. Aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich mich eher dann doch darauf verlegen sollte, mich mit professionellen Künstlern zu beschäftigen, als selber zu malen. Denn so talentiert war ich denn doch nicht, dass ich das gerne weiter betreiben wollte an der Stelle. Aber insgesamt, glaube ich, hatte ich einfach eine Kindheit, wo ich ganz viele Möglichkeiten auch eröffnet bekommen habe. Da habe ich ganz großes Glück gehabt und auch vieles ausprobieren konnte und auch an vielem Gefallen gefunden habe. Also insofern würde ich sagen, habe ich in sehr viele Dinge mal reinschnuppern können, einen Eindruck bekommen können und habe deswegen eigentlich auch für fast alle Bereiche, würde ich sagen, die so heutzutage allgemein hin zur Kultur gezählt werden, eigentlich einen guten Zugang und auch ein großes Interesse.
Sie hatten außer Rembrandt ja noch ein Erweckungserlebnis, nämlich Jawlensky.
Ja, das stimmt. Das ist sogar damit verknüpft, weil als ich dann in das Museum Wiesbaden kam, um diesen Rembrandt zu suchen und ich enttäuscht feststellen musste, dass wir keinen Rembrandt besitzen. Ich kann vielleicht dieses Geheimnis auch an der Stelle lüften, dass wir keinen Rembrandt besitzen im Landesmuseum in Wiesbaden, stellte ich fest, dass wir allerdings die damals schon mittlerweile noch beträchtlich gewachsene, aber damals schon bereits bedeutendste und immerhin europaweit größte Jawlensky-Sammlung besitzen. Und dieser Künstler hat mich dann doch sehr fasziniert, weil das ist ein Künstler, der auf den ersten Blick sich nicht ganz sofort, zumindest bei mir war das so der Fall, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber nicht sofort sich erschlossen hat. Im Sinne von, dass ich sofort begeistert war und dachte, das ist ja ein toller Maler. Da waren so viele Dissonanzen in seinen Bildern drin und also das hätte ich damals nicht so bezeichnet, aber im Nachhinein würde ich das sagen, liegt es daran. Und mit der Zeit habe ich aber mir gedacht, mit dem willst du dich beschäftigen und das wurde in gewisser Weise zu einem Lebensthema. Ich habe ja später auch dann selber zu ihm geforscht, habe ja meine Masterarbeit auch über ihn geschrieben. Insofern Jawlensky ist ein Künstler, der sicherlich, kann ich jetzt schon sagen, auch wenn ich erst Anfang 30 bin, der mich auf jeden Fall mein Leben lang begleiten wird und, das kann man glaube ich selten über einen Maler sagen, der auch mir nie langweilig wird, weil er so vielseitig ist, dass man immer, wenn man gerade anfängt, sich vielleicht für das eine ein bisschen zu langweilen, mal eine neue Seite entdeckt oder wiederentdeckt, die genauso spannend ist.
Da waren Sie ja noch jung, als die Beschäftigung mit Jawlensky anfing. Auch 12.
Ja, also Rembrandt. Das war in diesem Erlebnis zusammen mit Rembrandt.
Also genau. Wiesbadener Museum hatte kein Rembrandt, aber dafür Jawlensky.
Genau. Ja. Und das würde ich sagen, ist fast immerhin gleich gut. Ja.
Hatten Sie eigentlich auch ein Abonnement für das Wiesbadener Staatstheater, das ja viele Wiesbadener Schüler hatten?
Nee, da hatte ich kein Abonnement, aber ich hatte das große Glück, dass schon übrigens auch beim jungen, also bei den jungen Stücken des Staatstheaters und auch bei dem jungen Maifestspielen und so weiter, meine Mutter immer Karten für mich auch schon mit besorgt hat. Das heißt, ich war jetzt nicht regelmäßig im Sinne von jeden Monat einmal oder zweimal oder dergleichen im Staatstheater, aber ich war doch regelmäßig im Theater mit meinen Eltern und auch relativ früh dann schon in Erwachsenenstücken, was mir auch, glaube ich, besser gefallen hat. Also in Shakespeare-Stücken und so weiter, die mir gut gefallen haben. Allerdings stärker, muss ich ganz klar sagen, meine Eltern hatten einen stärkeren Zugang zum Schauspiel als zum Musiktheater. Weswegen sich auch das Musiktheater hat sich mir in dem Umfang erst erschlossen im Studium. Weil meine Eltern meistens mit mir, wie gesagt, in die Theaterstücke gegangen sind mit Schauspiel, aber Oper und auch Konzerte und so weiter, das habe ich erst in München im Studium so richtig für mich auch mitentdeckt.
Und haben Sie eine Affinität zu Film? Sie sind ja quasi mit dem Caligari, zumindest wie es heute aussieht, ja aufgewachsen.
Absolut. Das ist richtig. Der Film ist für mich ein ganz wichtiger Teil auch von dem, was mich interessiert und wo ich auch beschäftige. Ich hätte ja schon kurz erwähnt, ich habe in meinem Masterstudiengang war auch Teil Filmwissenschaft. Insofern hatte ich da auch Kurse, die häufig interdisziplinär zwischen Kunstgeschichte und Filmwissenschaft thematisch angelegt waren. Und das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Ich habe zum Beispiel, jetzt passt es gerade eigentlich gut zur Jahreszeit. Wir haben jetzt ja, ich weiß gar nicht, ob er schon gelaufen ist oder ob er jetzt bald läuft, der Film Der kleine Lord. Und ich habe für die große Sonderausstellung 2020 im Landesmuseum Homecoming, in der Ludwig Knaus präsentiert wurde, in dieser Sonderausstellung habe ich für den Katalog auch einen Artikel geschrieben, einen Aufsatz über die Parallelen zwischen Ludwig Knaus und seine Bedeutung für Filme, gerade wie Der kleine Lord und warum der auch so erfolgreich heutzutage ist. Und meine These darin war, dass Ludwig Knaus zwar heutzutage überhaupt nicht mehr geht, das interessiert heute kaum noch jemand, das lockt niemanden, wenn man sagen würde, unter dem Ofen hervor, aber die Idee hinter Knaus, warum der auch damals so erfolgreich war, lebt fort in Filmen, in so Genrefilmen wie dem kleinen Lord, und das kann man auch sehr gut nachvollziehen, die Themen, die Motive sind die gleichen. Und nicht umsonst ist das, glaube ich, bis heute einer der beliebtesten deutschen Weihnachtsfilme. Und nicht umsonst war Ludwig Knaus im 19. Jahrhundert einer der berühmtesten und erfolgreichsten deutschen Maler des Jahrhunderts.
Waren Sie mit Ihren Interessen in gewisser Weise ein Außenseiter in Ihrer Klasse?
Ja, ich war ein Außenseiter mit meinen Interessen, aber ich glaube, ich kann sagen, ich war ansonsten sozial gesehen kein Außenseiter. Das ist ja manchmal auch vielleicht damit verknüpft mit dieser Frage, ob man damit quasi auch zu einer Art, man würde vielleicht heutzutage sagen, Nerd wird. Aber das war ich tatsächlich, würde ich sagen, nie. Also ich hatte einige Leute, mit denen ich da auch in Teilbereichen Interessen geteilt habe. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, dass diese Interessen, für die ich mich privat interessiert habe, so ganz individuell für mich, dass ich die teilen möchte unbedingt. Also die habe ich dann geteilt mit Erwachsenen oder mit anderen Leuten, die sich auch dafür interessiert haben. Aber ich habe das in Anführungsstrichen meinen Freunden nicht weder aufgezwungen, noch habe ich erwartet von denen, dass sie sich auch dafür interessieren. Und das ist auch heute noch so. Also meine Freunde sind ganz überwiegend nicht Kunsthistoriker und nicht Leute, die Historiker sind oder Wiesbaden-Fanatiker oder dergleichen, sondern das sind meistens Leute, die ich wirklich einfach nur über viele Jahre aus anderen Gründen sehr lieb gewonnen habe.
Ja, man kann ja sehr gut integriert sein in der Klasse, aber dennoch ein bisschen angeguckt werden. Also der ist ja schon ein bisschen seltsam, wofür der sich interessiert.
Ja, ich glaube, so hätten die das nicht formuliert, aber die wussten natürlich, dass ich schon spezielle Vorlieben habe im Sinne von, dass ich mich für solche Dinge interessiere, die sie nicht interessieren. Aber die fanden das, glaube ich, eher spannend und interessant. Die haben mich da auch immer unterstützt. Die fanden das immer super, wenn ich dann irgendwie so einen Wettbewerb oder so gewonnen habe für Geschichte oder so etwas. Das fanden die immer gut, die haben dann mich nie jetzt irgendwie gesagt, der ist aber komisch, warum er das macht. Nö, das war überhaupt nicht so, sondern ich habe das ja auch gar nicht groß jetzt irgendwie zum Thema gemacht. Und deswegen war das für mich nie ein Hemmschuh, um meinen Freundeskreis intakt zu halten. Kann ich mich nicht beschweren.
Nach der Schule folgte das Studium einer großen Bandbreite kultureller Phänomene, wie Sie formuliert haben. Welche Erscheinungen waren das denn?
Ja, also wie gesagt, das Grundstudium war ja Geschichte, klassische Archäologie und Kunstgeschichte vor allen Dingen als Hauptfach in Mainz. Und danach bin ich ja gewechselt nach München, beziehungsweise um es genau zu sagen, nach Bayern. Da gab es einen besonderen Studiengang mit mehreren kulturwissenschaftlichen Fächern, auch mit Kunstgeschichte, aber nicht nur, und auch Politikwissenschaft in einem Zweitstudium. Das habe ich noch gemacht mit Jura als Beifach. Und insofern war da eine große Bandbreite an kulturhistorischen und kulturwissenschaftlichen Themen und geisteswissenschaftlichen Themen allgemein drin angelegt.
Sie können aber kein spezielles jetzt nennen.
Was da alles dabei war? Doch, das konnte ich alles aufzählen.
Das wird den Rahmen sprengen.
Das war Filmwissenschaft, war da dabei, Literaturwissenschaft, vergleichende Literaturwissenschaft, aber auch Germanistik. Ich habe dann, darunter war natürlich auch Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft, Ethnologie und
ist
so weiter.
Ist schon klar, in welche Richtung das
genau geht.
Genau,
ja, deswegen ist wahrscheinlich eher eine langweilige Aufzählung.
Also, Sie sind auch verbunden mit dem Landesmuseum Wiesbaden, haben Sie schon erzählt, Ludwig Knaus, mitgearbeitet an der Ausstellung Wasser im Jugendstil im letzten Jahr. Es gab anlässlich des 85. von Frank Brabant eine kleine Ausstellung von den Werken des Malers Karl Otto Hü. Von ihm haben Sie Arbeiten zu Hause. Sammeln Sie Wiesbadener Künstler?
Ja.
Auch zeitgenössische Wiesbadener Künstler?
Ja. Beides, sowohl historische, das geht zurück bis ins 18. Jahrhundert bis heute, aber ein Schwerpunkt liegt tatsächlich auf dem 20. Jahrhundert, auch noch auf zeitgenössischen Künstlern.
Sie hörten die Scorpions, die einen Engel geschickt haben wollen. Möchten Sie manchmal auch gern einen Engel geschickt bekommen, Herr Jacobs?
Ja, doch. Das wäre manchmal ganz hilfreich, wenn man damit bestimmte Probleme lösen könnte oder was beschützen könnte, auf jeden Fall.
Wir kommen zu einem anderen Bereich der Politik. Ist Politik auch Ihre Leidenschaft?
Ja, unbedingt. Das ist der Fall. Ich kann das nicht in Verhältnis setzen zwischen Kultur und Kunst auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite, aber ich würde sagen, im gleichen Maße interessieren mich diese beiden Dinge und vor allen Dingen natürlich, wenn man sie auch sogar miteinander verknüpfen kann.
Sie sind mit 17 in die CDU eingetreten, in einem Alter, in dem sich die meisten Jugendlichen für anderes interessieren. Was hat Sie motiviert, in eine Partei einzutreten, und zwar in die CDU?
Ja, das hatten wir gerade eben schon, dass ich manchmal Dinge getan habe, die für mein Alter vielleicht nicht so ganz üblich sind, aber
ja,
das gilt ja,
ja
für die meisten Leute, die ja in so Parteien eintreten, das ist ja heutzutage nicht üblich, ein ganz überwiegender Teil der jüngeren Generation ist ja zumindest nicht parteipolitisch engagiert, vielleicht in bestimmten politischen Interessensgruppen, aber nicht jetzt in der Partei. Ich fand es von Anfang an ganz wichtig, wenn man, bevor man anfängt, über sich was beschweren zu wollen oder zu meckern, dann lieber das konstruktiv in der Partei zu verändern. Und das ist, sage ich ganz deutlich, nicht immer leicht. Da muss man auch erst verstehen, zum Teil, wie eine Partei funktioniert. Und manchmal ist es auch frustrierend, weil ja nicht immer die Partei die gleiche Ansicht hat wie man selber. Das erlebt jeder. Aber insgesamt kann ich dazu nur jedem raten, weil bevor man sich nur beschwert und da vielleicht auch Magenkrämpfe bekommt über Dinge, über die man sich aufregt, sollte man sich, glaube ich, egal übrigens dann in welcher demokratischen Partei, aber sollte man sich lieber engagieren. Das ist, glaube ich, etwas, was immer sich lohnt.
Worüber haben Sie sich dann mit 17 so furchtbar aufgeregt?
Damals war tatsächlich der Auslöser die Bildungspolitik. Und zwar damals war, wenn man das zurückrechnet, 17 Jahre, das war 2008, da war gerade die Landtagswahl Andrea Ypsilanti. Und da ist ja heutzutage noch ein Kampfbegriff, auch wenn ja gerade CDU und SPD in Hessen ganz aktuell heute einen Koalitionsvertrag unterzeichnet haben. Aber damals war der Begriff noch der sogenannten Einheitsschule, also dass man das gegliederte Schulsystem generell aufgeben möchte. Und damals und auch heute bin ich weiterhin ein Gegner von dieser Idee aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, das jetzt hier alles darzulegen. Aber das war damals für mich einer der Gründe, und ich war damals ja auch noch Schüler, um ein klares Zeichen zu setzen, um mich auch in diese Richtung zu engagieren, dass ich Mitglied geworden bin bei der CDU. Und ich dachte mir auch, die brauchen es gerade, weil die hatten gerade eine krachende Wahlniederlage eingefahren. 2003 gab es eine absolute Mehrheit, 2008 dann ein großer Abstieg. Und deswegen dachte ich, gerade gegen den Trend sollte man dann an der Stelle die Partei unterstützen.
Sie sind jetzt kulturpolitischer Sprecher der CDU, Mitglied des Kulturbeirats und Vorsitzender des Kulturausschusses, wie schon erwähnt. Was wollen Sie denn für Wiesbaden erreichen?
Ja, für Wiesbaden erreichen oder für den Kulturausschuss,
für den Kulturbereich?
Die Kultur. Für die Kultur.
Für die Kultur.
Also ich glaube, was ich ganz wichtig finde, dass das, was der sogenannte Kulturentwicklungsplan verspricht, dass man das auch in der Politik tatsächlich umsetzen sollte. Wobei ich direkt sage, im Sinne von Kultur entwickeln, ich zweifle an, dass das ganz in einem Plan festzuschreiben, dass das die beste Variante dafür ist. Aber das wäre auch nochmal ein eigenes Thema. Aber generell die Idee, dass wir in dieser Stadt eine Idee haben muss oder selbst wenn Helmut Schmidt diesen Begriff abgelehnt hat, eine Vision zu entwickeln, wohin eigentlich diese Kulturlandschaft in Wiesbaden sich hin entwickeln sollte oder könnte, das ist, glaube ich, notwendig. Denn was man doch beobachten kann über viele, viele Jahre, dass diese Stadt kulturell unter ihren eigentlichen Möglichkeiten geblieben ist und weiterhin bleibt, dass ganz viele Schätze dieser Stadt ungehoben sind. Und das ist etwas, glaube ich, was ganz wichtig ist, was wir angehen müssten, um sowohl in der Breite die Kultur, die wir jetzt schon haben, zu bewahren und zu erhalten und zu schützen und gleichzeitig aber auch ein Profil zu entwickeln und Schwerpunkte zu entwickeln. Denn wir sehen ja schon ein Problem damit, diese Stadt ist unglaublich kulturell vielfältig. Aber fragen Sie mal irgendjemanden, der außerhalb Wiesbadens ist, für was steht die Kultur in Wiesbaden? Da werden Sie selbst schon bei einem Darmstädter und bei einem Frankfurter und gegebenenfalls auch bei einem Mainzer schon ein bisschen fragende Augen blicken. da fehlt noch vieles in dieser Kulturentwicklung in Wiesbaden, um deutlich zu machen, was eigentlich diese Kultur in dieser Stadt ausmacht und um auch Anziehungspunkte zu haben, die regional und überregional auch diese Kulturszene attraktiv machen. Und das nicht nur als Selbstzweck, sondern auch, weil das natürlich dazu beiträgt, dass es auch innere Dynamiken auslöst und gleichzeitig auch es attraktiver macht, für andere Leute nach Wiesbaden zu kommen, um hier kulturell aktiv zu werden.
Was könnte das denn sein? Bitte lassen Sie uns doch mal an Ihren Visionen teilhaben.
Ich mache ein ganz konkretes Beispiel, wo man aus meiner Sicht, oder zwei konkrete Beispiele, wo man, glaube ich, vorausschauen müsste, um zu erkennen, wo noch schlummernde Schätze quasi der Stadt sind. Ein Antrag zum Beispiel, den wir erst vor 2 Jahren, direkt nachdem wir gewählt worden sind, eingebracht haben und der jetzt auch schon tatsächlich erste Teile davon umgesetzt worden sind, war zum Beispiel zu sagen, wir haben aus Wiesbaden stammt einer der international berühmtesten und bedeutendsten Designer überhaupt, nämlich Dieter Rams, ein Industriedesigner, und der wird wirklich international gefeiert, den kennt jeder in den USA, der sich mit Design beschäftigt, in Japan und so weiter. Und in Wiesbaden kennt ihn kaum jemand. Und dabei ist er nicht nur gebürtiger Wiesbadener, er ist sogar hier ausgebildet worden an der Wiesbadener Kunstgewerbeschule. Insofern, an der Werk- und Kunstschule, Entschuldigung, das ist der damalige Name gewesen. Und so eine Person wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, aber auch darüber nachzudenken, was heißt es denn, wenn wir eine Tradition haben von tollen Designern, es gibt noch einen zweiten, zum Beispiel Christian Dell und so weiter, der demnächst auch im Stadtmuseum ausgestellt wird, dass wir eine solche Tradition haben, müssten wir hier als Designstadt nicht auch anknüpfen. Und da haben wir bald eine tolle Chance. Wir werden nämlich World Design Capital mit Frankfurt gemeinsam 2026. Und da muss ich sagen, hoffe ich, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Ich bin mir aber nicht sicher, als Stadt diesen Schwung zu nutzen und zu sagen, diese Stadt hat eine Tradition als eine tolle Designstadt. Und wir sollten, wenn wir schon mal die internationale Designszene 26 nach Frankfurt Rhein-Main blickt, das auch für Wiesbaden nutzen. Das ist so einer von diesen Schätzen, wo Wiesbaden noch schlummert, ohne dass sie das richtig begreifen, was für ein Potenzial da ist. Das gleiche gilt zum Beispiel für Fluxus. Ja, da haben wir auch gerade einen Antrag, wo wir gesagt haben, wir müssen uns darum kümmern, dass zum Beispiel die erwähnte Sammlung Berger hoffentlich in Wiesbaden bleiben kann. Eine Sammlung da, wo Künstler, von denen ganz viele sie kennen, auch in Wiesbaden, aber keine Ahnung haben, dass sie in Wiesbadener Bezug haben. Marina Abramović, eine Künstlerin, die als Performance-Künstlerin international unglaubliche Erfolge gefeiert hat, war schon vor 40 Jahren in Erbenheim bei Bergers und hat dort ihre ersten Performances gemacht. Und so. Also Sie sehen schon, hier gibt es viele Dinge, die man zusammenbringen kann, also international hochspannende Kunst, die zum Teil Wiesbadener Bezüge hat. Namjoon Paik, Mona Hatoum und so weiter. Also Namen, ich will jetzt gar nicht weitere Namen nennen, aber man sieht schon, Fluxus hat nicht nur in den 60er Jahren mit diesen Fluxus-Festspielen im Museum, sondern auch danach noch eine lange Tradition, die international unglaublich viel bewegt hat. Und das sichtbar zu machen in der Stadt, dafür übrigens auch ein Bewusstsein zu schaffen und damit übrigens auch eine innerstädtische Identifikation und damit gleichzeitig aber auch ein Werbeschild für Wiesbadener Kulturszene als Markenzeichen nach außen zu bringen, das sind Dinge, die man erkennen muss. Dann muss man sie als einen Entwicklungsplan nicht festschreiben, sondern konsequent politisch begleiten und dafür sorgen, dass Wiesbaden künftig diese Dinge schwerpunktmäßig kulturpolitisch begleitet. Und da sehe ich leider aktuell nur Ansätze. Wir versuchen das zu begleiten im Kulturausschuss, aber das müssen wir noch intensivieren, damit sich das besser noch entwickelt.
Ein anderer Aspekt, den finde ich auch besonders wichtig in der Kultur, blicken wir doch mal auf die Kulturangebote für junge Leute. Mhm. Das Angebot ist dünn. Jedenfalls wird einem das von Jugendlichen, wenn immer man mit ihnen spricht, signalisiert oder es wird klar geäußert. Was ist zu tun? Sie waren selbst mal im Jugendparlament aktiv. Dort spielt Kultur aber, wenn überhaupt, nur eine klitzekleine Rolle, habe ich den Eindruck. Denn ich habe mir immer mal das Programm durchgelesen und die Forderungen und die Ziele, worauf die hinaus wollen. Kultur war nichts. Also was wollen Sie denn in diesem Sektor tun? Ich meine, bei der Jugend fängt es doch eigentlich an.
Das stimmt. Da müssten Sie aber auch erstmal die Jugend, also erstmal gibt es nicht die Jugend, und dann, wenn Sie 5 Jugendliche fragen, was sie unter Kultur verstehen, was sie gerne hätten, werden sie vermutlich auch 5 Antworten oder 6 Antworten bekommen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, das bräuchten wir. Da hat Wiesbaden auch Nachholbedarf, aber ich befürchte nur, das liegt auch daran, dass wir. Die Jugendkultur wird häufig nicht nur von denjenigen, die jung sind, zwischen 10 und 20 oder so etwas, Teenager, geprägt, sondern auch von denen, die in ihren 20s sind.
Ja, die 20er.
Und die haben wir kaum in dieser Stadt, ja. Oder zu wenig zumindest. Wir haben sie nicht kaum, aber wir haben sie zu wenig, weil wir keine Volluniversität haben und das ist ein großer Nachteil.
Es ist natürlich richtig, dass, fragen Sie 6 Jugendliche, kriegen Sie 6 unterschiedliche Antworten oder 12 wahrscheinlich, weil jeder 2 Meinungen hat. Aber man könnte ja eine Untersuchung machen. Wenn man das genau wissen will, wenn man das als Problem erkannt hat und möchte da etwas entwickeln, könnte eine Untersuchung weiterhelfen.
Ja, wobei ich glaube, ich vermute, dass die allermeisten Jugendlichen sagen würden, ihnen fehlt auch einfach eine jugendkulturelle Atmosphäre. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade rund um den Schlachthof, übrigens nicht nur mit dem Schlachthof, sondern auch viele andere Kreer und so weiter, also andere Institutionen oder Kulturvereine, die dort aktiv sind, gibt es ja ein breites, gerade soziokulturelles Angebot in dieser Stadt. So ist es ja nicht. Nur in der Bandbreite fehlt das, im Vergleich auch zu anderen Großstädten mit so vielen Einwohnern wie Wiesbaden, ist das dünn gesät und vor allen Dingen haben sie in Relation zu dem, was sonst kulturell hier los ist, glaube ich, den Eindruck, dass sie in der Minderzahl sind. Ne? Das liegt natürlich auch daran, aber wir haben ein Staatstheater, das hat noch einen sehr bürgerlichen, eine bürgerliche Atmosphäre, was ich auch sagen muss, was nicht per se schlecht sein muss, aber strahlt keine Jugendkultur aus. Durchaus manchmal auf der Bühne, was dort passiert, ist sehr innovativ und auch, glaube ich, für Jugendkultur hochspannend, aber ich glaube, das zählt dazu bei, wenn man nachfragt, glaubst du, dass diese Stadt jugendkulturell attraktiv ist, würden die meisten sagen, eher weniger. Man kann so eine Befragung machen, ob da wirklich ganz konkrete Ergebnisse rauskommen, aus denen man sagen kann, jetzt müssen wir das noch in Handlungsempfehlungen für die Politik umwandeln, wage ich zu bezweifeln, denn ich weiß selber noch, wenn man mich gefragt hätte, was wären deine Wünsche, damit diese Stadt sportpolitisch attraktiver wird? Sieht schon wieder dünn aus. Ich habe damals im Jugendparlament waren wir 31 Parlamentarierinnen und Parlamentarier und meine Erfahrung damals war, die meisten hätten sich darunter gar nichts vorstellen können, obwohl die damals ja sogar noch gewählt worden sind in diesem Bereich. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht welche gibt, aber die engagieren sich dann häufig auch in den Bereichen schon. Aber generell fristet leider auch bei den Jungen, nicht nur bei den jungen Menschen, aber die Kulturpolitik und die Vorstellung davon, da was tun zu müssen, eher ein Schattendasein. Die meisten, wie Sie schon gesagt haben, auch im Jugendparlament interessieren sich eher für andere Themen.
Optimismus sieht anders aus.
Ich weiß nicht, ob Optimismus, ich glaube, man darf das, was ich gerade beschrieben habe, ich würde eher sagen, das ist vielleicht eine gewisse Art von Realismus und ich würde auch gar nicht sagen, ich will nicht zu abgeklärt klingen, nur wo ich auch davor warnen würde, wäre so ein Zweckoptimismus zu sagen, naja, die Jugendlichen, man muss sie ja nur reizen und sofort sind die alle kulturell interessiert. Ich glaube, man kann auch viele reizen und ich glaube, man kann auch viele Angebote schaffen und ich glaube, wir haben zum Teil auch, was unsere städtischen und auch von der Landesseite her, die Kulturinstitutionen, was die an Angeboten haben für Jugendliche, das ist toll. Man muss aber auch leider sagen, zum Teil werden die auch gar nicht genutzt. Man muss es aber zum Teil auch sagen, vielleicht auch günstiger machen, weil es zum Teil wirklich immer noch teuer ist. Also auch um Teilhabe geht es da an der Stelle.
Eine Frage zum Schluss. Wiesbaden hat zahlreiche Partnerstädte sowie einige Partnerschaftsvereine. Setzen Sie sich als Vorsitzender des Ausschusses für die Förderung der kulturellen Verbindungen ein?
Ja, bislang würde ich sagen, wir als Ausschuss generell noch zu wenig, denn die Städtepartnerschaften existieren ja unterschiedlich lang und sind auch unterschiedlich aktiv. Das hängt ja immer von den jeweiligen Vereinen, auch die dahinter stehen, ab. Insgesamt ich bin ja nicht nur Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses, sondern auch des Ausschusses für Städtepartnerschaften.
Ja, genau, deswegen frage ich Sie.
Genau, und das spielt bei uns leider, muss ich sagen, immer noch zu wenig eine Rolle, dieses Thema. Aber wir haben ja schon einzelne Dinge, wo wir auch kulturellen Austausch haben. Ich erinnere noch zum Beispiel an die Ausstellung, die wir damals hatten aus dem Künstler von San Sebastian. Jetzt müssen Sie mir kurz weiterhelfen, der jetzt auch im Museum Reinhard Ernst im Innenhof ist.
Komm auch nicht drauf.
Ja. Aber mit seinen, ein wirklich weltberühmter Bildhauer aus.
Wir müssen sofort googeln, wenn die Sendung zu Ende ist, müssen wir das sofort nachgucken.
Die Zuhörer können das ja mal googeln, wer jetzt aktuell im Innenhof vom Museum Reinhard Ernst steht.
Und das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen, Nicolas Jacobs.
Vielen Dank.
Das Gespräch können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song der Gruppe Quadro Nuevo. Nein, der hat nichts mit Engeln zu tun. Er heißt Song for Peace, Frieden. Und den wünschen sich vermutlich fast alle 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Kommen Sie gut ins neue Jahr.